Dann kam irgendwann ein Angebot, und das war wirklich lustig, weil ich so lange gebraucht habe, um zu verstehen, was denn da gemeint war. Dann stellte sich eben heraus, also was gemeint war, ist tatsächlich eine Beschäftigung in der Verkehrsredaktion. Meine erste Reaktion, mein erster Gedanke war, ich sage es ganz offen, die haben sie nicht mehr alle. Die wollen einen Geiger in eine Verkehrsredaktion stecken. Also abwegiger geht's ja wohl nicht.
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast So geht Krise. Wir sprechen mit Menschen über ihre beruflichen Krisen und wie sie diese gemeistert haben. Mein Name ist Dorothea Wahlam. Ich war über 30 Jahre lang Führungskraft in unterschiedlichen Unternehmen, bin Organisationsentwicklerin und Mediatorin und gehe in diesem Podcast gemeinsam mit Julia Panewik der Frage nach, was brauchen Menschen, Teams und Organisationen, um Krisen zu meistern? Schön, dass ihr dabei seid. In dieser Folge spreche ich mit Arndt Heyer. Arndt hat mit 7 Jahren angefangen, Geige zu spielen. Geprägt durch eine Musikerfamilie war ihm bereits mit 16 klar, er möchte Musiker in einem Orchester werden. Er arbeitet ab sofort darauf hin, seinem Ziel näher zu kommen. Seine Zeit bei der Bundeswehr verbrachte er im Bundeswehrorchester und konnte so an offiziellen Staatsempfängen und einem G7-Gipfel teilnehmen. Nach dem Studium der Musik stieg er aufgrund seines Talents direkt beim Sinfonieorchester des Hessischen Rundfunks ein. Und dann nach 17 Jahren im Orchester der Wendepunkt. Er kann die Geige nicht mehr spielen. Die Musikerkarriere dahin. Sein Lebensplan ist nicht aufgegangen. Auch wenn Musik seine Leidenschaft bleibt, war Arndt plötzlich mit ganz neuen Anforderungen konfrontiert, hat ein ganz neues Arbeitsumfeld kennengelernt. Das hat aber sehr gut geklappt, weil heute ist er Leiter der Verkehrsredaktion und noch immer im Hessischen Rundfunk. Hallo Arndt, herzlich willkommen im Podcast So geht Krise.
Hallo, ich freue mich.
Wenn du mal beschreibst, wie deine Arbeitswelt heute aussieht und wie war es denn im Orchester?
Das ist wirklich eine Herausforderung, das zu beschreiben, weil es so unterschiedlich ist. Orchester hat natürlich einfach zu tun mit Klang, mit Musik. Also in einen Klang auch eingebettet zu sein. Ich habe das Bild von großen Sälen natürlich, von Bühnen. Das ist, ein Orchester braucht nun mal erstmal viel Raum zum Sitzen und das Publikum dann auch. Und ich habe viele Konzertsäle erlebt und jeder klingt anders und so weiter. Das ist die Arbeitswelt Orchester. Und die andere Arbeitswelt ist eine Redaktion, in der man Informationen sammelt und vor Bildschirmen sitzt.
Das ist heute deine Arbeitswelt.
Das ist die Verkehrsredaktion, die die eben als Redaktion arbeitet und versucht, Informationen einzusammeln und aus diesen Informationen etwas Vernünftiges zu machen. Da ist erstmal keine Musik dabei, ganz platt gesagt. Ja, aber es ist tatsächlich ein anderes Arbeitsumfeld. Klar, auch da gibt es Geräusche und irgendwo läuft vielleicht Musik im Hintergrund und es klingeln Telefone und Menschen sprechen. Aber es ist eine total gegensätzliche Atmosphäre natürlich. Die Parallele in der Arbeitswelt ist tatsächlich die Präzision. Das ist das, wo ich immer wieder hinkomme und warum ich denke, dass ich vielleicht auch mich in dieser anderen Welt in der Verkehrsredaktion zurechtfinden konnte, weil das immer mein Anspruch war, möglichst genau zu sein. Auch beim Geigespielen hat mich jeder falsche Ton geärgert und in der Verkehrsredaktion ärgert mich jede Meldung, die nicht hundertprozentig stimmt, wenn wir im Nachhinein erfahren, das habt ihr gerade gemeldet, stimmt aber so nicht mehr. Das wurmt mich und da sind diese beiden Arbeitswelten dann doch irgendwo sich ähnlich. Aber man muss tatsächlich ein bisschen suchen, um das direkt miteinander zu vergleichen.
Das heißt, du hast beide Welten sehr, sehr gut kennengelernt. Und magst du uns erzählen, wie du zum Hessischen Rundfunk gekommen bist?
Ja, also das lief alles erstmal schon fast unheimlich glatt und auch in einer Abfolge, wo ich hinterher dachte, wow, von vorne angefangen, es war wirklich so, ich habe am 30. Juni, ich glaube 1984, mein Abiturszeugnis bekommen, bin am 1. Juli in die Kaserne zur Bundeswehr. Da bin ich dann 1985 am 30. September raus und am 1. Oktober fing das Studium an. Also das ist alles so nahtlos ineinander übergegangen. Dann habe ich dieses Studium, Orchesterklasse, habe ich absolviert, Standardstudienzeit 10 Semester. Ich habe genau 10 Semester gemacht und habe schon im letzten Semester dann Probespiel gemacht im HR, weil es dort eine Vakanz gab, eine Stelle. Und weil es Menschen gab, die mir gesagt haben, du kannst dir das zutrauen. probier das mal. Und ich hatte jetzt gar nicht gedacht, dass es gleich das HR-Sinfonieorchester oder überhaupt ein Rundfunkorchester sein kann oder überhaupt sein muss. Ich hätte auch kleinere Brötchen mir vorstellen können. Das war mir auch sehr wichtig auf dem ganzen Weg, dass ich gesagt habe, ich will nicht nach den Sternen greifen. Ich muss nicht Gott weiß wie weit, sondern ich will einfach in ein Orchester. Und es gibt viele sehr gute Orchester. Also nicht nur die Rundfunkorchester sind toll, sondern es gibt sehr viele Orchester. Ich hätte mir da alles Mögliche vorstellen können. Auch ein Opernorchester zum Beispiel.
Aber dann hast du es mit den Sternen probiert und es hat geklappt.
Ich neige mir dazu, das zu vergessen. Ich weiß gar nicht warum, dass ich erstmal um eine Aushilfsstelle gespielt habe. Da ging es um einen Aushilfsvertrag für ein Jahr. Und in diesem Jahr habe ich unglaubliche Sachen erlebt, habe ich schon gleich eine Wahnsinnstournee mitmachen dürfen und tolle Projekte. Und dann gab es die Ausschreibung für die feste Stelle. Und da habe ich dann auch gespielt und da habe ich dann vielleicht den kleinen Vorteil mitgenommen, dass sie mich schon kannten und dass sie mich anscheinend geschätzt haben, sonst hätten sie mich vielleicht auch gar nicht eingeladen, für die feste Stelle zu spielen. Und dann habe ich die Festanstellung bekommen.
Und du warst ja mit dem Orchester auch im Ausland.
Sehr viel.
Mhm. Ja. Wo denn zum Beispiel?
Also ich habe insgesamt, wenn ich mich nicht verzählt habe, 7 Asientourneen mitgemacht. Also vor allem Japan, ja. Da war ich tatsächlich häufiger. Mehrmals in Amerika. Es gab einmal eine große Südamerika-Tournee und viele kleinere und größere Tourneen im europäischen Raum. Also da habe ich sehr viel mitgenommen, muss ich wirklich sagen.
Ganz spannende Aufgabe.
Also zu der Zeit, als ich ins Orchester kam, das war noch so eine Hochzeit, wo auch sehr viel Tourneen möglich waren. Das ist heute nicht mehr ganz so viel so, ist aber auch immer noch, also das gehört einfach dazu. Das ist etwas, was viele Menschen auch nicht, oder was auch kritisch beäugt wird. Manchmal, warum muss dieses Orchester denn so viel reisen? Wofür ist das gut? Aber es ist ein unheimliches Aushängeschild und es gehört einfach dazu. Ein Orchester, das nicht auf Tourneen geht, kann nicht in der obersten Liga mitspielen. Das ist einfach so.
Ja, das hört sich ganz wunderbar an. Mir läuft es gerade so ein bisschen kalt über den Rücken, weil als junger Mensch ist das natürlich total toll, sowas erleben zu können.
Absolut.
Ja. Großartig.
Ja, das war Wahnsinn.
Auf deinem Berufsweg hast du ja schon ganz viel erlebt. Und wir wollen auch noch mal über eine Krise sprechen, die du erlebt hast. Und ich würde dir gerne eine erste Frage stellen. Bist du krisensicher?
Da bin ich erstmal still, weil ich die Frage verdauen muss. Weil ich versuche mir vorzustellen, was heißt es, krisensicher zu sein? Garantiert gehe ich heute durch Krisen anders, als ich es vor 25 Jahren getan habe oder vor 15 Jahren. Ob ich krisensicher oder gar krisenfest bin, würde ich nicht sagen, würde ich nicht bejahen. Also das kommt ja auch auf die Krise an. Also ich will jetzt auch nicht irgendwelche Krisen allzu sehr aufzählen, die ich in meinem Leben erlebt habe, aber es sind genug Krisen dabei, wo ich sage, da habe ich nicht das Gefühl, boah, bin ich total souverän. Also wenn krisenfest will ja heißen, nichts kann mir etwas anhaben. Und das kann ich wirklich nicht sagen.
Du bist mit 7 Jahren in deine Karriere als Musiker gestartet, hast Geige angefangen zu spielen, warst dann in verschiedenen Orchestern, warst alleine beim HR-Symphonieorchester über 17 Jahre. Und dann musstest du das Orchester verlassen. Vielleicht kannst du uns ein bisschen erzählen, wie kam es denn dazu, was ist da passiert?
Also es ist nicht auf einen Schlag irgendetwas passiert. Es gab keinen Unfall, es gab keine plötzliche Erkrankung oder so, sondern es gab einen Prozess, es gab ein Problem, was ich vielleicht auch ein bisschen aus meiner Jugend mitgebracht habe in die ganze Laufbahn. Und das Ganze mündete in etwas, was man, da gibt es sogar einen Fachbegriff dafür, man nennt das fokale Dystonie.
Ich glaube, du musst mal ganz kurz beschreiben, was es ist.
Ja, genau. Im Volksmund heißt das Musikerkrampf. Und das ist typischerweise so, das gibt es bestimmt auch in anderen Berufsgruppen, aber bei Musikern ist es so, dass typischerweise einen dort erwischt am Körper, wo man es für dieses Instrument, was man bedient, gar nicht gebrauchen kann. Es gibt es zum Beispiel, also ich hatte es im Arm. Ich hatte einfach es fing an irgendwann, dass wenn ich das Instrument in die Hand genommen habe, dass mein rechter Arm verkrampft hat. Das äußert sich dann in Zittern, man kriegt dann Schwierigkeiten mit der Bewegung. Ich weiß, dass es Bläser gibt, die kriegen das in der Lippe. da verkrampft sich die Lippe. Und da das so augenfällig ist, dass es einen an solchen Stellen erwischt, die man so dringend braucht, körperlich für das Instrument, ist auch ganz klar, dass es natürlich auch eine psychische Komponente hat. Also das ist nicht voneinander zu trennen. Deswegen habe ich auch nie behauptet, ja, es ist jetzt einfach nur ein organisches Problem. Man kann das bis zu einem gewissen Grad auch mit Medikamenten ein bisschen im Schach halten. Aber da es eben auch sehr viel mit dem Kopf zu tun hat und mit der Psyche, sucht es sich dann seinen Weg. Und das ist das, was mir irgendwann klar wurde und was mir auch klar gemacht wurde. Ich habe natürlich Hilfe aufgesucht und in Anspruch genommen. Ich habe verschiedene Therapien gemacht. Ich habe versucht, es in den Griff zu kriegen. Und irgendwann war der Moment, wo ich mich so oft krank melden musste, weil ich immer wieder, ich habe dann Panik gekriegt. Also es waren dann schlichtweg Panikattacken. Vollkommen irrational eigentlich, weil ich in einem Umfeld war, wo ich mich auskannte. Aber irgendwie hat sich dann so Panik eingeschlichen. Und die hat sich natürlich dann, das verselbstständigt sich dann irgendwann, weil man kriegt dann auch so eine existenzielle Panik. Ne? Was ist, wenn das gar nicht mehr geht? Was ist, wenn sich das ausweitet? Ich wusste über Angstzustände schon so viel, dass es kann dazu führen, dass sie sich dann auch auf andere Situationen, das erweitert sich und das nennt man dann Agoraphobie. Und das habe ich dann, so eine Tendenz habe ich auch gespürt und das verstärkt natürlich alles die Panik. Jedenfalls habe ich dann irgendwann Hilfe gesucht, ganz konkret. Es gibt eine Gesellschaft in Deutschland für Musikermedizin. Sowas Tolles gibt es. Und mit dem damaligen Vorsitzenden oder Präsident, ich weiß nicht, wie die Funktion war, dieser Gesellschaft, ein Arzt, ein Psychiater, habe ich gesprochen. Ein langes Gespräch geführt und der hatte noch gesagt, bringen Sie Ihr Instrument mit, dann gucken wir uns mal Ihre Bewegungsabläufe an und so weiter. Also dem habe ich dann die Geschichte erzählt und wie lange das schon ging.
Wie lange ging das schon?
Über Jahre eigentlich. Also kann jetzt den genauen Anfang nicht definieren. Also ich weiß inzwischen ein bisschen, was vielleicht auch aus meinem Lebenslauf da mit reingespielt hat. Jedenfalls hat dieser Mediziner dann irgendwann zu mir gesagt, wissen Sie was, lassen Sie die Geige eingepackt. Ich sage Ihnen was, Sie müssen da raus. Und ich wusste in dem Moment, dass er recht hat. Das war natürlich ein extrem bitterer Moment, obwohl ich es wusste, dass er recht hat und nur das ausgesprochen hat, was ich ja schon geahnt habe. Weil er sagte, wenn das so lange geht und Sie das so lange mit sich rumtragen, Sie werden feststellen, dass Ihnen diese Medikamente irgendwann nicht mehr helfen. Und wenn Sie irgendwas anderes finden, um das irgendwie in Schach zu halten, dieses Problem sucht sich seinen Weg, weil irgendetwas in Ihnen will etwas anderes. Und das hat mir alles furchtbar eingeleuchtet. Der hat dann auch ein Gutachten erstellt.
Wie ging es dir denn danach?
Das war in Berlin und ich bin, glaube ich, danach erstmal mehrere Stunden durch die Stadt getorkelt. Und musste irgendwie, ich weiß nicht, ob ich sogar ins Kino gegangen bin, um mich abzulenken. Also irgendwie war ich komplett neben mir. Obwohl es, wie gesagt, eigentlich nur das war, was ich wusste. Ja, aber jetzt war es sozusagen.
Es war ausgesprochen.
Es war ausgesprochen, es war verbrieft und musste verdaut werden. Und mit diesem Gutachten bin ich zum Hessischen Rundfunk gegangen und gesagt, ich habe hier ein Problem. Ich kann so nicht weitermachen.
Ja. Ist denn bei dir da eine Sinnkrise entstanden?
Ja, total. Total. Also es gab auch die Krise in der Krise. Es ist nämlich dann auch eine handfeste Beziehungskrise entstanden, aber nicht am selben Tag. Also das ist nicht unmittelbar daraus entstanden. Da kamen viele Faktoren zusammen und es war insgesamt war ich sozusagen mit der Gesamtsituation überfordert. Wir waren auch erst relativ kurz vorher zusammengezogen in einen Haushalt. Also meine Lebensgefährtin hatte schon zwei Kinder und ich bin als eingefleischter Single in diese neue Konstellation gekommen und dann kam diese Krise und das war dann schon das hat eben dann eine Beziehungskrise auch ausgelöst, muss man ehrlicherweise sagen. Wir sind aber trotzdem noch zusammen, also wir haben die Krise dann gemeistert. Also es war tatsächlich eher so eine Sinnkrise, so wo führt das Ganze hin und wie werde ich mich damit fühlen und werde ich das verdauen, weil ich hatte ja einen anderen Plan. Ich wollte ja im Orchester alt werden sozusagen.
Ne? Dein Lebensplan ist eigentlich nicht aufgegangen.
Der ist nicht aufgegangen. Ich habe tatsächlich in meiner aktiven Zeit, als alles gut war, habe ich tatsächlich mir immer wieder gesagt, hier kriegen mich keine 10 Pferde raus. So, dieser Job ist so toll. Mit all den Einschränkungen, die es hat, aber in Summe habe ich gesagt, das ist, warum sollte ich was anderes machen wollen? Ich wollte tatsächlich da 40 Jahre verbringen.
Und in Rente gehen.
Und in Rente gehen, genau. Mhm. Das war das Ziel und das hat nicht funktioniert.
Du hast gesagt, du bist dann zum Hessischen Rundfunk gegangen und hast dort mit den Verantwortlichen gesprochen.
Und ja, ich bin dann tatsächlich mit dieses Gutachten, ist ja auch nicht gleich am nächsten Tag da gewesen. Und damit bin ich, ich weiß gar nicht, wen ich es zuerst hingelegt habe. Das, ich glaube, damals der Orchestermanagerin, ich glaube, mit der habe ich gesprochen. Und ich kann es gar nicht mehr so genau sagen, wie es war. Irgendwann gab es dann Gespräche mit der Personalabteilung. Es wurde gar nicht in Frage gestellt groß, sondern es wurde akzeptiert, der Mann kann jetzt nicht mehr im Orchester weiterarbeiten. Und ich weiß nicht, wie die zeitlichen Abläufe kriege ich gar nicht mehr so ganz zusammen, aber ich weiß, dass ich irgendwann dann mal in der Personalabteilung gesessen habe und dann wurde mir ein Vorschlag unterbreitet und der sah vor, mich in die Erwerbsunfähigkeitsrente zu schicken.
Mhm. Und du warst ja noch jung, wie alt warst du denn?
40,
ja.
Also Anfang 40,
ja.
Genau. Mhm. Und das war der Moment, also das war sogar schon ausgerechnet. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt so ohne weiteres gegangen wäre. Jedenfalls wurde dieser Vorschlag unterbreitet und wurde so als Möglichkeit mir dargestellt. Und dann gab es großes Erstaunen, weil ich gesagt habe, das will ich nicht. Ich habe gesagt, ich bin Anfang 40. Ich habe das erstmal aus einer ganz egoistischen Perspektive nicht, weil habe das hehre Ziel, jetzt unbedingt zu arbeiten fürs Geld. Es war aber tatsächlich ein Aspekt, dass ich gesagt habe, also wenn ich mit Anfang 40 so viel Geld aufs Konto kriege, möchte ich auch was dafür tun. Und deswegen habe ich gesagt, dann mache ich lieber ganz was anderes. Aber jetzt gar nichts mehr, finde ich schwierig. Und das hat erstmal zu Erstaunen geführt. Also platt gesagt, ich hatte das Gefühl, der HR hat dann gesagt, jetzt haben wir ein Problem, was machen wir jetzt mit dem Kerl, der kann nicht mehr Orchester spielen, aber er will noch arbeiten. Ne?
Und kann eigentlich nichts außer Orchester.
Er kann nichts außer Orchester, genau, das ist der entscheidende Punkt. Ne? Was kann er? Er kann Geige spielen. Wo könnte man ihn noch einsetzen mit diesem Skill? Und dann haben die gesagt, ja gut, okay, dann gucken wir mal, ob wir was finden. Und natürlich war dann ein Prozess tatsächlich von, ich glaube, insgesamt 5 Monaten. Die ich sozusagen gewartet habe auf ein Signal. Bis dahin lief ich auf Krankschreibung, auf Krankmeldung. Und ich hatte natürlich die Hoffnung, vielleicht gibt es was in dem Bereich Musik. Da gibt es ja im Hessischen Rundfunk auch diverse Stellen, wo Musik natürlich eine Rolle spielt, bis hin zum Orchestermanagement vielleicht oder so. Es gab jedenfalls keine Option.
Hast du auch mal überlegt, den HR zu verlassen, also das HR-Symphonieorchester zu verlassen und was anderes zu machen?
Ja, tatsächlich. Das war sozusagen, als das anfing, die Krise, dieser Prozess anfing und ich das Gefühl hatte, nee, das wird nichts mit dem 40 Jahren und das kann sein, dass ich vielleicht doch mal abbiegen muss. Kam mir gar nicht in den Sinn, dass der HR mir da irgendwelche Optionen bietet, sondern ich habe gedacht, okay, dann muss ich mal selber gucken, was könnten denn Alternativen sein? Und habe tatsächlich auch schon gedacht, okay, vielleicht kann ich mich selbstständig machen zum Beispiel. Was könnte denn nahe liegen? Wie wäre es mit dem Musikalienhandel? Das wurde sogar dann mal kurz konkret, indem ich ein Seminar für Existenzgründer belegt habe und habe einen Businessplan geschrieben für eine Geschäftsgründung und so weiter. Also hatte mich tatsächlich da in die Richtung schon ein bisschen beschäftigt. Aber es war halbherzig. Es war halbherzig, weil, das ist jetzt Fluch und Segen zugleich, ich bin ja mit einer unglaublichen Sicherheit in diesem HR unterwegs gewesen. Und als sehr sicherheitsbewusster Mensch habe ich diesen konnte nicht über meinen Schatten springen und sagen, ich gebe diese Sicherheit auf. Ich kenne viele Menschen, die mit so einer Unsicherheit und so einem permanenten, ja mal gucken, sehr gut leben können und ich konnte das nicht. Und dann kam irgendwann ein Angebot, das war wirklich lustig, weil ich so lange gebraucht habe, um es zu verstehen, was denn da gemeint war. Also ich habe einen Anruf bekommen von Personalservice und ja, wir hätten da was für Sie im Service. Und ich habe überlegt, was ist denn jetzt Service? Ich hatte nämlich keine Ahnung. Und muss dazu sagen, im Orchester, ich habe von dem Hessischen Rundfunk nicht so viel gewusst. Ne? Ich hatte meinen Orchesterdienst und nur diese Orchesterbubble und von dem HR und dem ganzen Gebilde und wie das strukturiert ist, wusste ich nichts. Es kam dann nämlich noch das Angebot, ja, Sie könnten ein Gespräch führen mit dem Hörfunksendeleiter. Und ich dachte, was bitte ist ein Hörfunksendeleiter? Keine Ahnung. Ja. Und dann stellte sich eben heraus, also was gemeint war, ist tatsächlich eine Beschäftigung in der Verkehrsredaktion. Und ich habe mit diesem eben erwähnten Hörfunksendeleiter ein sehr langes Gespräch geführt. Das war auch Teil, warum es dann gut funktioniert hat, dass wir uns auf Anhieb sehr, sehr gut verstanden haben, weil er auch einen musikalischen Hintergrund hatte, studierter Musikwissenschaftler. Und wir haben gleich eine Ebene miteinander gefunden. Aber irgendwie hat er was auch in mir gesehen, hat sich jedenfalls sehr viel Zeit genommen, hat mir erklärt, um was es da geht in so einer Verkehrsredaktion. Und wieso die Struktur dahinter ist. Und dann wurde mir gesagt, ja, überlegen Sie sich's. Das fand ich auch schon erstaunlich, weil ich fand das sehr großzügig, muss ich sagen. Ich war schon realistisch genug zu sagen, also in anderen Firmen, vielleicht in der freien Wirtschaft, wäre das wahrscheinlich anders gelaufen, wenn ich da gesagt hätte, ich kann diesen Job so nicht mehr machen, aus welchen Gründen auch immer. In meiner Vorstellung hätte man vielleicht gesagt, das tut uns sehr leid für Sie, wir wünschen Ihnen alles Gute. Und der Hessische Rundfunk hat gesagt, wir gucken mal, ob wir für dich eine Beschäftigung finden. Das allein fand ich schon toll. Trotzdem war es so, dass ich, nachdem dieser Vorschlag auf dem Tisch war, Verkehrsredaktion, war meine erste Reaktion, mein erster Gedanke war, ich sage es ganz offen, die haben sie nicht mehr alle. Die wollen einen Geiger in eine Verkehrsredaktion stecken. Also abwegiger geht's ja wohl nicht. Aber ich habe tatsächlich mir Zeit genommen, habe drüber nachgedacht, ich habe mit vielen Menschen gesprochen. In meinem näheren und etwas erweiterten Umfeld. Es gab ganz unterschiedliche Haltungen dazu. Also von um Gottes Willen, also so, ja, die haben sie tatsächlich nicht mehr alle. Wie kommen die da drauf, dass das funktionieren soll? Und es gab auch die Haltung, wieso nimmst du nicht dieses Angebot der Verrentung an? Bist du blöd? Das steht dir doch zu. Und diese Haltung gab es auch. Und letzten Endes habe ich die Entscheidung dann aber tatsächlich autark gefällt, und indem ich mir gesagt habe, okay, ich kann jetzt Nein sagen, aber was passiert denn dann? Dann gucken Sie vielleicht weiter, und was wird das nächste Angebot sein? Und dann habe ich gesagt, ich probiere es einfach mal. Mhm. Also ja. Es war tatsächlich der entscheidende Punkt, war es, ich probiere es jetzt aus.
Mhm. Obwohl du eigentlich überhaupt gar nicht wusstest, was auf dich zukommt. Es war doch eigentlich eine vollständige Blackbox für dich.
Ja, absolut. Genau. Also ich habe, wie gesagt, in diesen 3 Stunden Gespräch eine ungefähre Vorstellung bekommen, was eine Verkehrsredaktion ist und was die macht. Wie das im Detail funktioniert, natürlich nicht, aber so ungefähr einordnend. Und es wurde mir dann halt gesagt, naja, wir setzen Sie da auf eine Position, die wir jetzt nicht haben. Sie machen dann so ein bisschen Assistenz. Es kam aber dann schon sehr früh eigentlich auch die Andeutung, naja, die Leitung dieser Redaktion, die wird dann auch irgendwann vakant. Und das fand ich erstaunlich, also dass man mir sozusagen aus dem Stand das zugetraut hat. Später habe ich erfahren, dass man durchaus Zweifel hatte, ob das funktioniert. Also es war auch von der Arbeitgeberseite war es so ein, nur wir probieren es mal, aber es gab auch viel Skepsis dabei.
Du warst eigentlich so der Erste, der so etwas gemacht hat. Oder gab es da noch andere Beispiele?
Ich habe mich nicht damit beschäftigt, ob es vor mir ähnliche Beispiele gab. Ich habe nur mitbekommen, dass es, wie gesagt, großes Erstaunen erzeugt hat, dass ich dieses Angebot der Verrentung eigentlich nicht angenommen habe oder gesagt habe, mir wäre ein anderer Weg lieber. Da wurde mir signalisiert, das sei tatsächlich erstaunlich und würde normalerweise anders laufen. Aber ob es, also konkrete Fälle aus dem Orchester waren mir bis zu dem Zeitpunkt nicht bekannt. Also wenn dann, dass jemand vielleicht früher als geplant aus dem Orchester ausscheidet, weil es ja einfach auch so ist, das gehört nun mal zu den Berufen, wo es auch nicht selbstverständlich ist, dass man da bis zur Pensionsgrenze durchhält und aus welchen
Gründen. Weil es körperlich auch so anstrengend ist.
Weil es körperlich sehr belastend ist. Und solche Fälle kannte ich aber nicht, dass jemand einen komplett anderen Weg dann nochmal eingeschlagen hat innerhalb des HR. Das war mir nicht bekannt. Also insofern war das auch ein bisschen ein Präzedenzfall. Es gab hinterher tatsächlich Situationen, wo ich gemerkt habe, das hat bei bestimmten Kollegen im Orchester auch Sorgen erzeugt, weil es gab dann Menschen, die in ähnlichen Situationen waren wie ich. Also es gab konkret einen Kollegen, der war ein bisschen hatte ein anderes Problem, aber es stand auch im Raum, es geht nicht mehr. Und der wusste von meinem Fall sozusagen oder von der Entwicklung, und der hat mich dann eines Tages angerufen, war in höchster Panik, weil er hatte die Vorstellung, dass er jetzt, weil ich sozusagen diesen Präzedenzfall geschaffen habe, er wird jetzt irgendwo hingesetzt und muss irgendwas machen, und er hatte einen totalen Horror. Also er konnte sich das gar nicht vorstellen. Er hatte die Vorstellung, er müsste jetzt Akten von rechts nach links sortieren, und das wäre für ihn ganz schlimm. Und ich habe das dann versucht einzuordnen und habe gesagt, also er war auch altersmäßig an einem anderen Punkt als ich. Ich habe gesagt, in deinem Alter, vielleicht ist es auch nicht unbedingt nochmal so ein Weg notwendig, oder ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Jedenfalls, ich konnte ihn dann ein bisschen beruhigen und auch dazu sagen, dass meine Erfahrung war, dass da schon sehr viel Vernunft auch im Spiel war. Und wenn ich jetzt Widerstand geleistet hätte, glaube ich auch nicht, dass man mich gezwungen hätte. Theoretisch, formal wäre das ja möglich gewesen. Hätte ja ein HR sagen können, das ist das Angebot, friss oder stirb. Wenn du Nein sagst, ist es dein Problem. Das können wir dir anbieten. Und da war ja viel Entgegenkommen. Und ich habe dem Kollegen dann nur, das wollte ich sagen, der so besorgt war, habe ich gesagt, er muss sich da vielleicht nicht allzu viele Sorgen machen.
Ja.
Darum, dass es, weil der HR, das hat mir dann irgendwann angeleuchtet, ja selber nichts davon hat, wenn er jemanden zu etwas zwingt, was dieser partout überhaupt nicht machen will. Der HR ist ja daran interessiert, dass er Menschen in Arbeit bringt, die diese Arbeit auch machen möchten oder wollen.
Um in Krisensituationen unkonventionelle Wege gehen zu können, ist die Zusammenarbeit verschiedener Abteilungen und Personen innerhalb einer Organisation erforderlich. Ein offenes Mindset und der Wille, neue Lösungen zu finden, sind dabei von zentraler Bedeutung. Sowohl die Personalabteilung als auch der Sendeleiter haben intensiv an neuen Optionen für Arndt gearbeitet und ihm eine völlig neue Perspektive aufgezeigt. Nun lag es an Arndt, diesen Schritt in unbekanntes Terrain zu wagen. Das erfordert Mut und die Bereitschaft, Neues zu lernen und sich darauf einzulassen. Wenn ein Kollege oder eine Kollegin neue Wege geht, hat das auch immer Auswirkungen auf das eigene berufliche Umfeld und die gesamte Organisation. Hierbei werden bekannte Pfade verlassen und in der Organisation Präzedenzfälle geschaffen. Dies ist somit nicht nur eine Lösung oder Veränderung für einen selbst, sondern beeinflusst auch zukünftiges Verhalten und Entscheidungen innerhalb der Organisation. Dies kann eine sehr positive Wirkung haben, indem es die Bereitschaft erhöht, Neues auszuprobieren, aber es kann auch Ängste und Ablehnung auslösen. Wie kann man Offenheit für neue Wege in Organisationen etablieren? Erstens, Wertschätzung für das Ausprobieren neuer Wege fördern. Anerkennung und Wertschätzung motivieren Mitarbeitende, innovative Ansätze zu verfolgen. Zweitens, das Neue kommunizieren und erklären. Eine klare Kommunikation ermöglicht es anderen, den Veränderungsprozess nachzuvollziehen, sich auszutauschen und möglicherweise Teil dieser neuen Wege zu werden. Drittens, sich den eigenen Gestaltungsspielraum bewusst machen. Oft hat man mehr Handlungsmöglichkeiten, als man denkt. Ein Bewusstsein für den eigenen Einflussbereich eröffnet neue Perspektiven. Viertens, die Organisation gut kennen oder kennenlernen. Ein tiefes Verständnis der Organisationsstrukturen und der Kultur hilft, gezielt neue Ansätze zu identifizieren und umzusetzen. Und fünftens, Vernetzung innerhalb der Organisation. Netzwerke, Unterstützer und Unterstützerinnen sind entscheidend, um neue Ideen voranzutreiben und Widerstände zu überwinden. Diese Maßnahmen tragen dazu bei, eine Kultur der Offenheit und Innovation zu fördern, in der Mitarbeitende ermutigt werden, neue Wege zu beschreiten und aktiv an der Gestaltung von Veränderungen teilzunehmen. Was war das denn für ein Gefühl, in einen Job zu gehen, wo du eigentlich überhaupt gar nichts weißt? Und zwar nicht nur, was macht diese Redaktion, sondern auch Fähigkeiten, die du für den Job brauchst, die du gar nicht hast.
Das fing ja ganz simpel an mit, ich habe erstmal eine ganze Reihe von Seminaren gemacht, Office-Seminare. Also ich wusste zwar, wie man einen Computer bedient und konnte eine Mail verfassen, aber jetzt so Office-Programme oder so habe ich mich nicht ausgekannt. Das wurde sehr klug eingefädelt, muss ich sagen. Damals von dem erwähnten Sendeleiter. Und er hat mich dann zum Beispiel erstmal für 4 Wochen nach Dortmund zum WDR geschickt. Verkehrsredaktion des WDR. Dort habe ich das Handwerk Verkehrsredaktion gelernt. Das heißt, ich bin in der Verkehrsredaktion eingearbeitet worden, nicht im Hessischen Rundfunk, sondern beim Westdeutschen Rundfunk. Die hatten das gleiche System und da habe ich einfach mal das Handwerk gelernt, weil er gesagt hat, erstmal müssen Sie das Handwerk beherrschen, müssen wissen, wie das geht, das muss aus dem FF gehen und alles andere machen wir dann. Das war ein sehr kluger Schachzug, das nicht in der Verkehrsredaktion HR zu machen, sondern außerhalb.
Warum war das klug?
Ja, weil es vielleicht dann in dem Umfeld auch komisch gewesen wäre, wenn ich da sozusagen als Praktikant erschienen wäre, als 40-jähriger Praktikant in dieser Verkehrsredaktion, der von Tuten und Blasen keine Ahnung hat, auf gut Deutsch, und dann aber irgendwie dort in einer Leitungsfunktion war, noch nicht ganz klar skizziert, aber irgendwie in dieses Team reinpassen soll. Das hat ja sowieso schon Fragezeichen erzeugt. Wer ist das jetzt und was, warum ist der jetzt hier? Und dass ich sozusagen mit einer gewissen Basisausstattung an Wissen
da also reingekommen bin. Er hat praktisch die Chance für dich eröffnet zu lernen, und zwar in einem ganz geschützten Raum.
Genau. Und ich bin dann auch zwei oder mehr Wochen, weiß ich gar nicht, ich glaube zwei Wochen waren es, im Studio Gießen gewesen und habe einfach dort als wie ein Praktikant einfach mir den Betrieb angeguckt und mal erleben können, wie Radiogeschäft funktioniert. Ich habe sogar Beiträge gemacht dort, ich habe Nachrichten gelesen. Also das war auch klug gedacht, es nicht in diesem großen Funkhaus in Frankfurt zu machen, sondern in dem kleinen, beschaulichen Studio in Gießen. Und da konnte ich mir in Ruhe so angucken, wie, da habe ich Reporterinnen begleitet und wie wird so ein Beitrag gemacht und wie ist so ein Sendeablauf. Ne? Und das war sehr gut eingefädelt. Also da habe ich irgendwie dann viel lernen können. Und das war für mich eigentlich auch das Tolle. Ich gemerkt habe, okay, ich kriege hier einen ganz neuen Input. Und das regt meine Gehirnzellen ganz neu an. Also ich habe immer gesagt, das sind ganz andere Gehirnregionen, die jetzt in Anspruch genommen werden, weil das ein vollkommen anderes Arbeiten ist, vollkommen anderes Denken. Und das habe ich als durchaus erfrischend empfunden. Und noch dazu habe ich den Hessischen Rundfunk kennengelernt, den ich ja vorher nicht kannte, weil ich auf dieser Orchesterinsel war. Und auf einmal hatte ich mit anderen Menschen aus anderen Abteilungen zu tun. Und dann ist so nach und nach so eine Vernetzung entstanden. Und auch das habe ich als sehr positiv empfunden.
Veränderungen bringen immer die Chance, Neues zu lernen und sich sowohl fachlich als auch persönlich weiterzuentwickeln. Genau in solchen Momenten wird klar, wie wichtig sichere Lernräume sind. Räume, in denen man sich ausprobieren kann, ohne Angst vor Fehlern. Kurzum, psychologische Sicherheit am Arbeitsplatz. Das hat Arndt nicht nur geholfen, neues Wissen und neue Fähigkeiten zu erwerben, sondern auch eine neue Stabilität und Sicherheit in seiner Arbeit zu finden. Nach relativ kurzer Zeit bist du schon Führungskraft geworden in der Verkehrsredaktion. Wie war das für dich?
Ja, das war ein bisschen, hat sich etwas seltsam angefühlt, weil das war tatsächlich ein relativ kurzer Zeitraum davor. Das ist alles neu, Redaktion neu. Und dann waren es, glaube ich, nur etwa anderthalb Jahre, dass dann tatsächlich diese Position vakant wurde. Aber irgendwie war es vorher schon klar, dass das der Plan war zumindest. Also es war so vorgesehen. Und lustig ist zum Beispiel, dass ich schon lange bevor ich in der Rolle war, wurde ich auf ein Führungskräfteseminar geschickt. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie dieses Seminar hieß. Jedenfalls ging es um Rolle. Ich glaube Führungsrolle und Identität oder so irgendwie. Es ging um eine Führungsrolle. Und ich war wirklich so ahnungslos, dass ich ungelogen am ersten Seminartag morgens überlegt habe, was ziehe ich denn jetzt an? Ich bin jetzt mit lauter Führungskräften zusammen, muss ich jetzt eine Krawatte mehr anlegen? Also so habe ich gedacht. Und das war auch der tolle Effekt eigentlich dieses Seminars. Ich weiß gar nicht, ob das Seminar selber jetzt so wichtig war für mich als Input, aber allein diese Einordnung, das sind alles ganz normale Menschen und die kochen alle mit Wasser und haben alle sehr menschliche Probleme. Dieser Austausch mit diesen Menschen und zu verstehen, was sind denn jetzt hier Führungskräfte eigentlich, und mein Bild davon ist vielleicht gar nicht so ganz das Richtige. Das war auch eine gute Vorbereitung, dann tatsächlich in diese Führungsrolle zu kommen. Und dann war allerdings tatsächlich auch dieser, weil die Frage ist, wie war es dann, in diese Rolle zu kommen? Das hat schon auch einen Moment gebraucht, zu gucken, okay, wie bin ich denn jetzt hier akzeptiert? Da muss ich jetzt dann wieder eigentlich das Team loben, weil ich kann mich nicht erinnern, dass irgendwie mir entgegenkam irgendeine übergroße Skepsis, so nach dem Motto, wer bist du eigentlich, dass du jetzt uns plötzlich was zu sagen hast? Wiederum auch in meinem Kopf war das natürlich die Vorstellung. Aber in der Praxis war es gar nicht so. Also auch da war ich gut unterstützt, in dem Fall jetzt mal nicht von oben, sondern von der Teamseite, und kann mich da auch nicht beschweren. Also ich hatte im Grunde, die Zeiträume waren sehr kurz, aber irgendwie hatte ich alle Zeit der Welt, um da reinzuwachsen. Mhm. Das ist das Tolle.
Vielleicht kannst du kurz beschreiben, was ist das und was macht die Verkehrsredaktion?
Ja, das kann ich jetzt tatsächlich beschreiben nach nachdem ich doch einige Jahre da verbracht habe, habe ich tatsächlich genau verstanden, worum es geht. Ja, es gibt Verkehrsinformationen auf verschiedenen Wegen. Der Hessische Rundfunk ist ein Anbieter von Verkehrsinfos im Radio natürlich, in Radioprogrammen, im Internet. Es gibt verschiedene Datendienste, es gibt mehrere Ausspielwege, auf denen Verkehrsinformationen verbreitet werden. Und dazu gibt es eine Redaktion, die eben diese Verkehrsinformationen irgendwo einsammelt aus verschiedenen Quellen und dann zu Meldungen verarbeitet. So, und das ist ein Prozess dahinter, der durchaus interessant ist. Da ist auch ein Stück Technik dabei. Das hat bisschen auch mit Recherche zu tun, läuft nicht alles von alleine. Also es gab vielleicht mal eine Zeit, da hat man als Verkehrsredaktionssachbearbeiter oder Sachbearbeiterin da gesessen und gewartet, bis die Polizei irgendeine Meldung schickt. Das ist heute ganz und gar nicht mehr so, sondern man guckt tatsächlich in verschiedenen Quellen, wo was ist und versucht dann Informationen zusammen zu recherchieren. Ganz vereinfacht gesagt. Es ist tatsächlich relativ komplex inzwischen. Das Geschäft, aber das macht es eben auch spannend. Und das ist ein Team, was nicht rund um die Uhr, aber von sehr früh morgens bis sehr spät abends arbeitet.
Wie groß ist denn die Redaktion?
Das ist ein relativ überschaubares Team. Wir sind mich eingeschlossen, sind wir 13 Kolleginnen und Kollegen, die im Schichtdienst arbeiten.
Und wir müssen aber vielleicht noch mal kurz sagen, weil du bist heute auch Dirigent von einem Orchester.
Ganz wichtig, ich mache weiter Musik.
Ja.
Ja, das ist und war auf jeden Fall ein Aspekt. Schwer zu erklären, warum das geht, aber das andere nicht. Da hatte ich auch ein komisches Gefühl bei, weil ich dachte, okay, wenn ich hier unter Berufung auf quasi Berufsunfähigkeit rausgehe aus dem Orchester und dann aber draußen als Dirigent auftrete, ist das vielleicht erklärungsbedürftig. Aber es ist tatsächlich so, vielleicht einfach, weil, es klingt komisch, aber das Dirigieren ist eine so komplett andere Tätigkeit als Geige zu spielen. Also Geige spielen ist einfach eine ganz andere motorische Herausforderung. Die Probleme sind ganz andere. Und als Dirigent ist nicht so viel Feinmotorik gefragt, ganz andere Skills. Und deswegen hat das gut funktioniert. Ich spiele aber auch heute wieder Instrument. Das hat aber knappe 10 Jahre gedauert, bis ich mich getraut habe, wieder. Also ich habe das Instrument tatsächlich erstmal ganz liegen lassen, habe es ab und zu mal rausgenommen, um zu gucken, funktioniert es denn noch? Habe festgestellt, ah ja, ich kann es noch, habe es wieder weggelegt. Aber ich bin oft gefragt worden, kannst du nicht damit spielen? Also so ganz niederschwellig. Und irgendwann habe ich es dann mal tatsächlich ausprobiert, mich drauf eingelassen. Und heute spiele ich ab und zu in Orchestern mit. Aber ist es ohne, der Druck ist weg, dass es funktionieren muss. Ich kann immer sagen, also ich sage heute immer, ich kämpfe immer noch mit den Dämonen, wann immer ich spiele. Es ist nie ganz weg und ich muss mich immer damit auseinandersetzen. Aber ich habe den großen Vorteil, dass ich sage, okay, wenn es nicht funktioniert, dann lasse ich es halt wieder.
Und hilft dir das heute als Führungskraft?
Also in der einen wie der anderen Richtung. Also diese Erfahrung des Dirigierens hatte ich ja schon lange, bevor ich Führungskraft geworden bin und hat mir da schon ein bisschen auch geholfen. Im Umgang einfach mit Gruppen, im Umgang mit Widerstand zum Beispiel auch. Und umgekehrt hilft mir meine Führungsaufgabe jetzt auch in dieser Rolle als Dirigent. Das ist das Schöne. Naja gut, weil ich natürlich jetzt als tatsächliche berufliche Führungskraft auch viel darüber gelernt habe, was ist wichtig bei einer Personalführung. Und Dirigieren ist auch eine Art von Personalführung. Ja, und ich habe eben schon gesagt, zum Beispiel das Umgehen mit Widerständen, natürlich völlig unterschiedlicher Art. Diplomatisches Ausbalancieren von Befindlichkeiten, merken, Atmosphäre spüren zum Beispiel. Solche Sachen, das sind Skills, die man sozusagen hin wie her, also es profitiert sich gegenseitig sozusagen, ist aber auch gleichzeitig ein Problem. Und dieses Problem besteht einfach darin, dass ich natürlich in beiden Rollen immer so ein Fragezeichen dabei habe. Wenn ich jetzt als Dirigent mich vor ein Orchester stelle, ist es irgendwie, vielleicht ist es nur in meinem Kopf, aber ich denke mal, es ist erklärungsbedürftig, dass ich jetzt im Hauptberuf ein Verkehrsredakteur bin, der gerade ein Orchester dirigiert. Mit diesem Widerspruch muss ich selber irgendwie umgehen. Ich glaube, dass diese Orchester, die ich dirigiere, damit weniger ein Problem haben als ich. Aber in meinem Kopf ist es tatsächlich immer wieder so ein Knoten, den ich irgendwie auflösen muss und sagen, nee, ich habe aber die Skills und ich habe diese, kann hören und ich habe diese musikalische Ausbildung und ich habe diese Grundlagen. Und es funktioniert auch. Und ich kriege eigentlich auch da gutes Feedback. Trotzdem ist es in meinem Kopf.
Mhm. Du hast auch gesagt, du teilst die Welten.
Ja.
Kannst du das mal beschreiben? Weil du hast ja einen ganz großen Teil deiner Lebenszeit auf die Musik verwendet. Und jetzt bist du Redaktionsleiter von der Verkehrsredaktion. Und trotzdem, du bist in einem Unternehmen. Und trotzdem teilst du diese Welten. Kannst du das ein bisschen beschreiben?
Naja, das ist eigentlich erstmal ganz banal. Das eine ist jetzt der Job und das andere ist die Freizeit. Und das muss erstmal organisatorisch, zeitlich irgendwie zusammengebracht werden. Und da muss ich auch auf die Dosierung gucken. Ich könnte sogar mehr Musikprojekte machen, aber ich halte das bewusst auf einem Level, wo ich nicht in die Erschöpfung komme. Ansonsten ist eigentlich eher diese Trennung der Welten ist schwieriger als das Zusammenbringen. Ich weiß nicht, ob das nachvollziehbar ist, aber ich hab sozusagen an beiden Stellen jetzt diesen Selbstzweifel, dass ich denke, okay, als Dirigent wäre ich eigentlich überzeugender, wenn ich jetzt gerade hatte heute Vormittag Orchesterprobe mit dem HR Sinfonieorchester. Ach, das ist der Musiker vom HR Sinfonieorchester. Es gibt heute noch Leute, die das denken, dass ich das bin. Weil ich das nie offensiv übrigens, ich bin das nicht mehr, ich trage das nicht so vor mir her. Aber dann den Leuten zu sagen, ja, aber eigentlich bin ich Redakteur im Verkehrsfunk, kommt mir irgendwie schwierig vor. Und gleichzeitig habe ich dieses Problem im Job, dass ich denke, naja, ich bin jetzt eigentlich ein ausgebildeter Musiker, der hier eine Redaktion leitet, die sich aber nicht mit Musik beschäftigt. Bin ich denn eigentlich qualifiziert genug dafür? Und das damit muss ich leben, damit muss ich umgehen. Und ich weiß, dass sich das hauptsächlich in meinem Kopf abspielt.
Die widersprüchlichen Arbeitswelten von Arndt belasten ihn auch heute noch. Wird er akzeptiert? Wo gehört er hin? Jobwechsel, ob intern oder extern, kann herausfordernd sein. Wie kann man den Start im neuen Arbeitsumfeld erfolgreich gestalten? Erstens. Macht euch bewusst, welche Rolle, Aufgabe oder Verantwortung ihr in der Organisation übernommen habt. Was benötigt ihr, um diese Aufgabe erfolgreich zu erfüllen? Was ist euch persönlich dabei wichtig? Zweitens, beschäftigt euch intensiv mit der Organisation, dem Kontext, in dem ihr arbeitet, um euch in die neuen Gegebenheiten, Prozesse und Strukturen gut einfinden zu können. Drittens, sucht euch Unterstützer und Unterstützerinnen. Wer kann euch bei der Umsetzung der Aufgabe helfen? Wen müsst ihr oder wen wollt ihr auch mit einbeziehen? Und viertens, geht aktiv in den Austausch mit den anderen. Teilt eure Gedanken und Ziele und hört anderen zu. Dieser Austausch stärkt das Miteinander. Mit diesen Schritten sorgt ihr für eine größere Klarheit und mehr Verständnis für euch selbst und andere. So könnt ihr Widersprüche auflösen oder diesen entgegenwirken.
Das waren teilweise auch einfach glückliche Fügungen. Die richtigen Menschen, die mir sozusagen in den Weg gestellt wurden oder die mir zur Seite gestellt, so muss man sagen, ne? Die mir das Schicksal oder wer auch immer zur Seite gestellt hat und was dann eben dazu geführt hat, dass die richtige Unterstützung da war. Die Frage ist, wie geht's mir heute? Ich bin ehrlich, es ist immer noch eine Wellenbewegung. Ich möchte jetzt auch nicht einen falschen Eindruck entstehen lassen. Ich bin hier nur euphorisch rückblickend über meine Krisenbewältigung und wie toll das alles war. Es ist bis heute noch so, dass ich auch meine Tage habe, wo ich sehr traurig bin. Und ich gehe auch manchmal in die Konzerte vom Sinfonieorchester und habe da auch meine traurigen Momente. Und also es gibt immer noch Trauermomente über das, was früher war. Und ich habe heute auch immer noch kleine Krisen mit dem, was ich heute mache, wo ich denke, oh, das ist doch jetzt nicht, das wollte ich doch sowieso nicht machen, so ungefähr. Ne?
Welche Empfehlungen würdest du anderen Menschen geben, die in vergleichbaren Situationen sind?
Die gute Erfahrung, die ich gemacht habe, ist offen zu sein, zu sagen, probier's mal aus, wenn du die Gelegenheit hast und sag nicht von vornherein, nee, geht nicht.
Kann man Krise lernen?
Die kann man lernen, wobei der größte Lehrmeister ist ja das Leben selber, also die Erfahrung, die kann man ja durch nichts ersetzen. Und klar, mit dem, was ich heute kann und weiß und erlebt habe und mit der Erfahrung, die ich gemacht habe, könnte ich jetzt mit der gleichen Krise wie damals vielleicht auch wieder anders umgehen oder würde mit ihr anders umgehen, weil Krise an sich so ein Begriff ist, der so vieles umfasst. Und ich glaube, es wäre falsch zu denken, okay, hier ist ein Handwerkszeug, mit dem kannst du durch jede Krise gehen. Ich glaube, was ich gelernt habe, ist, es gilt so eine Mischung zu finden aus Gleichmut, also Gleichgültigkeit finde ich schwierig, aber so ein gewisser Gleichmut, Dinge zu nehmen, wie sie kommen und nicht gleich Abwehrhaltung und um Gottes Willen, ja, sondern zu sagen, ich kann es vielleicht auch gar nicht beeinflussen, ich nehme es, wie es kommt. Das ist aber auch ein bisschen gefährlich, weil die Kehrseite der Medaille ist, ich lasse einfach laufen. Und das zu finden, ich glaube, das ist so ein Lernprozess zu sagen, wo ist meine eigene Initiative? Also wo kann ich selber wirksam werden in einer Krise? Und wo kann ich sagen, ich kann es steuern, ohne jetzt irgendwas übers Knie zu brechen?
Ich fasse nochmal zusammen. Die Unternehmenskultur beim Hessischen Rundfunk ist in den verschiedenen Unternehmensbereichen ganz unterschiedlich. Das Symphonieorchester und die Verkehrsredaktion sind in ihrer Arbeitswelt kaum zu vergleichen. Weder die Aufgaben noch der Arbeitsalltag oder die erforderlichen Fähigkeiten sind identisch. Von Arndt wurden ganz plötzlich andere Hirnregionen gefordert. Trotz der großen Unterschiede in den Tätigkeiten war die erforderliche Präzision ein verbindendes Element. Stabilität und Sicherheit waren ihm auf seinem Berufsweg immer sehr wichtig. Deshalb ist er dem Unternehmen treu geblieben, war aber stets bereit, Neues zu lernen und auszuprobieren. Seine berufliche Krise konnte Arndt meistern, indem er Unterstützung innerhalb der Organisation erhielt. Es wurden neue berufliche Optionen entwickelt und ihm wurde ermöglicht, in einem sicheren Umfeld zu lernen und sich auszuprobieren. Heute geht er ganz anders mit Krisen um, auch wenn er sich nicht als krisensicher betrachtet. Sein Krisenrezept lautet: Lust haben, etwas zu machen, selbst nach Lösungen suchen, Unterstützung von Vorgesetzten und dem Unternehmen erhalten, Austausch mit Freunden und Familie, Zeit für sich selbst nehmen, um nachzudenken und auch eine Portion Glück. Ganz, ganz lieben Dank für dieses großartige Gespräch. Es hat mir so viel Freude gemacht, dich auf deinem Lebensweg zu begleiten und alles mal zu hören, was du erlebt hast.
Ich gebe den Dank gerne zurück, hat mir großen Spaß gemacht. Vielen Dank.
Du stehst vor einer beruflichen Herausforderung und kennst die nächsten Schritte nicht? Wir begleiten Organisationen, Teams und Menschen durch schwierige Situationen, ob akut, punktuell oder begleitend. Weitere Informationen dazu findest du in unseren Shownotes.